Well, most of you who have been coming to this center or living in Sri Aurobindo surely know the basics of integral yoga. But today I thought of giving you a little background, the psychological background to this yoga, because it's interesting to know what is the genesis, the source of integral yoga. Of course, it is a personal experience of Sri Aurobindo, his own realizations, but still I feel there is some backdrop to the whole integral yoga. And today, at least I will introduce you to some of that backdrop.
So die meisten von uns, die hier sitzen, werden die Grundlagen des integralen Yoga schon aus eigener Erfahrung kennen. Vananda möchte uns heute etwas zu dem psychologischen Hintergrund des integralen Yoga erzählen. Also über die Genesis und über die Quelle des integralen Yoga. Der integrale Yoga ist natürlich zunächst mal die persönliche Erfahrung, die persönlichen Realisationen und Verwirklichungen von Sri Aurobindo selbst. Aber sie hat auch einen bestimmten philosophischen, psychologischen Hintergrund und darüber möchte ich dann heute sprechen.
You see, in one of the writings, Sri Aurobindo tells us that each culture is kind of stands on some basic principles. For example, the Greek culture, which is the genesis of Western civilization, they took the supreme to be beauty. And therefore, in all that they did, they tried to manifest beauty as the primary aspect of the divine. Now, for example, the Chinese, they have taken the supreme as the origin, the original parent. So you see, in Chinese culture and ethics, there is a constant hierarchy. So when we go to China or to Bangkok or any other Far Eastern countries, we see they have a tremendous respect for the hierarchy. It is there as a cultural feature, it is not just a belief. Because for them the Supreme Divine is that origin. So whoever is higher than you, the parents, the authority, the teacher, the master, he is always much revered. And then when you come to India, or maybe we have the other great culture, Roman culture, where the supreme thing was power. So all that they did was manifesting some kind of a power in society, in the individual, in the nation, in the army. So giving these examples, he tells us about India, that India took the supreme to be of double aspect, what we call the transcendent aspect and the immanent aspect and the universal. So in India, all that it has done through its scriptures or Vedas and Upanishads, there is always this idea of the divine, not only in the transcendent but around us and within us. So these are some of the essential cultural features which dominate every civilization.
Also Sri Aurobindo hat gesagt, vermittelt, dass jede Kultur auf grundlegenden Prinzipien beruht. Nanda hat als erstes Beispiel Griechenland angeführt, wo das Höchste, also das höchste Göttliche, mit Schönheit gleichgesetzt wird. Und sozusagen deshalb das Griechenland, das antike Griechenland versucht hat, in allem auch in erster Linie Schönheit zu manifestieren als wesentlichen Aspekt des Göttlichen. Deshalb besteht in der chinesischen Tradition und auch in anderen fernöstlichen Traditionen ein enormer Respekt, fast schon eine Verehrung von Hierarchien. Das heißt, nicht nur im Glaube, sondern tatsächlich ja, ein immanenter Glaube an das Göttliche als in Rom identifizierte man das höchste Göttliche mit der Macht. Insofern hat Rom, im alten Rom, versucht in allen Aspekten sozusagen die Macht zu manifestieren. Und in Indien hatte das Höchste von jeher den doppelten, eigentlich einen dreifachen Aspekt. Nämlich einmal das Göttliche als transzendentes Göttliches, dann einmal als immanentes, also als innewohnendes, in jedem einzelnen innewohnendes Göttlichen, und das universalen Göttliches, also das Göttliche, das in uns ist. Insofern ist in Indien alles von dieser Idee bestimmt, dass das Göttliche eben nicht nur transzendent ist, das heißt von uns entfernt, sondern im Prinzip um uns und vor allem auch in uns.
Yeah, now we'll take up the Indian concept of the transcendent, the universal, and the immanent. And the whole of Indian cultural system has been an attempt to find out the inner divine, what we call the Atma Jnana, that means the knowledge of your inner being. So that was the thrust, the central thrust. That is why India is known to be a spiritual country, because it has had the ideal of realizing the inner divine. So that being the focus, now this entire social structure, the philosophy, psychology and politics, everywhere we see this kind of a drive to see what is this inner being. So essentially there has been, I was just reading the Upanishads now, the Vedas, the Gita, Bhagavad Gita, everywhere the focus is to find this immanent divine.
Also wenn wir von diesem indischen Konzept ausgehen, des dreifachen Göttlichen, dann finden wir im indischen Kultursystem immer das Ideal, das innere Göttliche zu finden. Also Sanskrit-Wort ausgedrückt oder übersetzt, das Wissen um das innere Wesen. Dieser Fokus, der zeigt sich dann in allen Bereichen, sozialen, politischen, wissenschaftlichen oder auch im kulturellen Indien. Und zwar immer mit diesem eigentlichen Fokus, was ist das innere Wesen und wie finde ich das innere Wesen.
Now, how does that get translated into actual social philosophy? Now, at the individual level, we were given the ideal of dharma, artha, kama, moksha. That means dharma is the truth. Then there is the artha. Artha is wealth. Then kama is desire. And moksha is liberation. So, on the individual level, we were given to follow this. That the basis of life is dharma, that means to find out the truth. But you have also to fulfill desire. And there is also fulfillment of artha, that means you have to earn money and wealth and all that. So it was a kind of an integral vision. We did not have in the ancient Indian philosophy this escapism and not to look into the world and only look towards the Brahman. That was not the foundation of Indian culture. So on the individual level, we said dharma, kama, artha and moksha. So you drive towards a liberation, but having gone through life entirely. That means you have your married life, you have your children, you have your society, you earn your money, you have your wealth. So it's a kind of a fulfillment of your own vital, mental, physical. Before you come to the last stage of moksha, you should have fulfilled the body, the emotions, and the mind. Then only you drive towards moksha, that is the liberation of the soul. That's on the individual level.
So, wie übersetzt sich dieses dreifache Konzept in eine soziale und individuelle Philosophie in Indien? Die Grundlagen der indischen Kultur bestehen im Prinzip aus vier Begriffen. Das ist einmal Dharma, das steht für Wahrheit, dann Arkas steht für Reichtum, Karma für Streben, Sehnen im Sinne von Desire, die Wünschen, und Moksha für Liberation, für die Befreiung. Das ist eine integrale Vision im Gegensatz zu anderen Visionen, die nämlich darauf beruht, dass es für alles eine Zeit gibt, dass auch in Indien, dass bevor man zur Befreiung der Seele findet oder bevor man zur Befreiung der Seele überhaupt kommen soll, sich die anderen Elemente nämlich des Körpers, der Emotionen und auch des Mentals, sich eben ausdrücken wie Reichtum, Sehnen und auch Wahrheit, dass sich das vorher realisieren kann.
Coming to the collective level, we were again given the ideal of four stages of life. What we said, the brahmacharya, then we had the grihastha ashram, we had the vanaprastha, then we had the sannyasa. Which means in the beginning you are the brahmacharya, that means you are a bachelor, you are in the education, you go to school, you go to college. So that's the period of brahmacharya, is the period of celibacy. Literal translation is celibacy. So as a student, as long as you are pursuing knowledge, we are supposed to be celibates. After the pursuit of education, then you come to the grihastha. That means you are a householder. You get married, you have children, you establish your business, you contribute to the circle. And then the third level is called vanaprastha. Vanaprastha is, literal translation is, a wanderer in the forest. It means the third phase of life, where you leave your family, your children, and you say, business is yours, my income is yours. Now you get into a kind of a social work. It is no more doing work for your family, for your children, for your father and parents. Now you go to the third level of the society, the community, the nation. And on the fourth level, you become sannyasa. That means you leave all this behind, then you have the pursuit of the divine exclusively. So what do we see here? Even see these four levels of ashramas, what we call, the end is the divine. On the individual level also, you can have wealth, you can have satisfaction of desire, you can have everything, but the end is again moksha. So on the individual level and on the social collective level, we were always given this ideal of moksha, liberation, realization of the soul.
Also auch auf der sozialen und der kollektiven Ebene, wir haben eben die individuelle Ebene betrachtet, gibt es diese vier Stufen. Die erste Stufe, die im Prinzip ist die Stufe des, wenn man so will, übersetzt Junggesellen. Die Zeit, in der man Wissen erwirbt, wenn man zur Schule geht, Erziehung hat, eventuell auch noch Studien durchführt, ist sozusagen die erste Phase im sozialen und kollektiven Verständnis der indischen Gesellschaft. Es folgt dann die Phase des sogenannten Haushälters, das ist die Phase, in der man sich in erster Linie der Familie widmet, also heiratet, eine Familie gründet, eine Familie großzieht. Es gibt eine dritte Phase, die wörtlich übersetzt wird mit Wanderer im Wald, die darin besteht, dass man die Familienstruktur verlässt und sich der sozialen Frage widmet, also immer noch im Kollektiv sozusagen sich einbringt, aber nicht mehr im Rahmen der kleinen Familie, sondern im größeren Rahmen der sozialen Arbeit. Und die letzte Stufe, die auch hier wieder im Sinne des Moksha, im Sinne der Befreiung, ist die des Sannyasas, in dem man alles zurücklässt und letztlich nur den Weg des Göttlichen verfolgt.
Now this was the framework of the individual and the society. Now hundreds of years people practiced this, realized the truth of this, and then this question of introspection, what we said about finding out the truth within yourself, there has been a long history, and what these ancient rishis, what we call the Upanishadic rishi, is that sage, in English translation the best would be a sage, I suppose, but we call them rishi. So rishis are those realized people. who have realized the Brahman, not only transcendent, but the Brahman within. And they found that the human being is not a simple complex of body-like mind. They said human being is constituted of five different layers, or what we call koshas. So they call them five koshas, and the body itself was called the Annamaya kosha. Annam is matter, is a physical. So the thing that we see normally is the physical kosha or the physical layer or the Annamaya kosha. Then they said there is the Pranamaya kosha, what we call the life energy, the kosha, the layer of the life energy. Then there is the Manomaya kosha. Mana is the mind. So there is the mental being. So we have the physical being, the emotional vital being, and then there is the mental being. Then beyond that is the Vijnanamaya kosha. Now Vijnanamaya kosha is now, in Sri Aurobindo's terminology, the layer of the Gnostic being or the supramental being. And then the fifth kosha, the fifth layer, is called the Anandamaya kosha. That means the level of bliss. Ananda is the bliss. So you see, the ancients already found that this human being apparently is mind, body, life. But there are layers and layers and layers, and what we see is only the physical. But a rishi can see in the human being these multiple layers. And that is the first psychological analysis of the human being, which we found thousands of years back.
Das, was wir eben von fünf verschiedenen Ebenen gehört haben, das war das, was das Individuum in der indischen Gesellschaft für hunderte Jahre geprägt hat. Die Weisen zur Zeit der Upanishaden, also die Upanishaden-Rishis, haben damals bereits herausgefunden, dass das menschliche Wesen nicht aus den üblichen drei Ebenen besteht, die wir im Äußeren wahrnehmen, nämlich dieses Körper, Leben und Mental, sondern dass es eigentlich in der psychologischen Analyse aus fünf Ebenen besteht. Nämlich zum einen aus dem physischen Körper, zum anderen aus einem emotionalen Körper, einem emotional body oder Pranayama kosha. Dann das dritte ist eben das mentale Wesen, der mentale kosha. Darüber hinaus gibt es aber noch zwei weitere Ebenen. Das ist einmal die sogenannte Gnosis kosha. Das ist die Ebene des gnostischen Wesens und des supramentalen Wesens, von der Sri Aurobindo gesprochen hat. Und die fünfte Ebene ist die Ebene der sogenannten Seinseligkeit oder Anandamaya kosha. Und insofern ist schon diese erste psychologische Analyse des Menschen schon vor tausenden von Jahren eigentlich zum ersten Mal erfolgt.
So this is psychologically, we see that India has had already a great source of psychology. And now, once they discovered these different beings or the layers of the human being, then there was yogas which took up one particular specific layer and tried to become experts in that. For example, the Hatha Yoga, which most of you know. Hatha Yoga is the yoga of the body, the physical being. So they concentrated more or less on the Annamaya kosha, that means the physical being. And this is done through asanas. So entire West today, what it calls yoga, is actually Hatha Yoga. It is only consisting of asanas. But the important thing that we should understand is that they did not do asanas for the sake of exercise or for the sake of suppleness of the body, for the sake of longevity. They were the effects. But the idea was that through the sadhana of the body also one can get the mukti. That is the beauty, because every road has to lead to liberation of the psychic being or the soul. So some yogis said, let us take the body and see if the body itself can give me the realization of the divine. So we have 80 asanas and more, and I've seen nowadays in the West people are adding more and more asanas. I mean, I was in Italy a couple of years back, and they have come out with new asanas. That's fine. I mean, you can keep on adding. But basically, there are about 80 and odd. The idea is to see, to awaken in the body those spiritual energies which can lead you to the divine. That is Annamaya Kosha and the Hatha Yoga. Now next we have Pranamaya Kosha. Pranamaya is the life energy. The prana is the life energy. And there we have the Raja Yoga. So Raja Yoga concentrates on the prana and the mind, but more on the prana and the physical. So Raja Yoga is again a very ancient yoga system which really brought out the basis of the mind, that means the meditation. So they said dhyana, the meditation is important, but they also took the Hatha Yoga asanas. So Raja Yoga has got 8 different steps. They what they call Ashtanga Yoga or the 8 steps of yoga. But basis was the mind. So you see, in India, we have each yoga pertaining to one level of the human being. Then this Manomaya, this kosha, the mind exclusive, we had a yoga called Jnana Yoga, Jnana Marga. Jnana Yoga. That means this is the path of knowledge. So we have everywhere one specific yoga for each of the levels of the human being with the exclusive aim that mind must lead to the divine, the body must lead to the realization, the life energy must give me contact with the divine. That was the aim with which these yogas were done.
Also Indien hat also schon seit langem eine Tradition dieser Psychologie und hat für jeden dieser Ebenen, die wir eben erwähnt haben, einen besonderen Yoga entwickelt. Und zwar ein Yoga nicht mit dem Ziel, die Fähigkeiten auf diesen bestimmten Ebenen zu verbessern, sondern durch diese Ebene in Kontakt mit dem Göttlichen zu kommen. Da wir für die Ebene des Körpers, das ist hier im Westen eigentlich auch allgemein Yoga so bekannt, der Hatha Yoga, sondern der Yoga für das physische Wesen in erster Linie über Asanas funktioniert. Und auch hier eben ist wichtig zu betonen, dass es hier nicht darum geht, den Körper gesund zu halten oder das Leben zu verlängern durch diese Übungen, sondern eben durch diese Sadhana des Körpers zur Befreiung und zur eigentlichen Moksha zu kommen, zum Kontakt des Göttlichen. So hat man in der indischen Tradition mehr als 80 Asanas entwickelt, im Westen kommen immer noch mehr dazu. Und so ist eben das Ziel, im Körper diese spirituellen Energien zu erwecken, die einen direkt zum Göttlichen führen, in Kontakt mit dem Göttlichen bringen. Ähnlich ist es mit dem emotionalen Körper, mit dem Pranayama Kosha. Da hat die indische Tradition Raja Yoga entwickelt, der sich auf das Prana konzentriert und gleichzeitig auf das Mental. Es ist also sowohl die Asanas, also die Übungen des Hatha-Yogas mit einbezieht, als auch Meditation entwickelt, in 8 Schritten, die er dann hier im Einzelnen nicht erwähnt hat. Und es gibt auf der mentalen Ebene, also mind-exclusive, auf der rein mentalen Ebene, gibt es in der indischen Tradition den Jnana-Yoga als Pfad des Wissens. Aber all diesen Zielen ist eben gemeinsam, und das nochmal zum Abschluss betonend, dass es nicht darum geht, die jeweilige Ebene zu perfektionieren, sondern über die Perfektion dieser Ebene in Kontakt mit dem Göttlichen zu kommen.
So, this is in very broad outlines the legacy that Sri Aurobindo got from India. This is why it is important to know that integral yoga does not sprout from thin air. It had a genesis, it had a background of thousands of years of Indian psychology. Now, Sri Aurobindo, it's not that he followed any of the system, but we know that when he was in Baroda, for hours together he practiced Hatha Yoga and he also practiced Pranayama. I mean, it is said for 6 to 8 hours a day, that is a long period. But by practicing this, he had some beautiful results. For example, writing poetry or criticism of art. So he says some of these inner faculties got opened in him. He was able to write poetry 5 lines, 10 lines per day. But after practicing this asanas and pranayama, he says he could write a flood of poetic lines, 30, 40, 50 lines per day. We don't know the exact number, but he says the faculty opened up and he could be a wonderful, easy poet. Then he says he didn't have the capacity to have this art criticism. But with this pranayama and asanas, hatha yoga, the faculty opened up and he could become a critique of art. So see, what I want to tell you is that these yogas not only took you towards an inner realization, but even for the common man, these things can make us more efficient. You could have intuitive ideas, you could have a better business decision, you could have better management system, you could be a better artist or a professor. Because these open up the inner faculties that are there within us.
Ja, das, was wir bislang gehört haben, ist das Erbe, das Sri Aurobindo sozusagen von Indien übernommen hat und von dem er selber auch ausgegangen ist. Sri Aurobindo hat in Baroda, als er in Baroda war, diese Yoga praktiziert. Er hat Hatha Yoga und Pranayama 6 bis 8 Stunden am Tag durchgeführt. Mit dem Ergebnis, wie er es beschrieb, dass sich ihm Fähigkeiten öffneten, die vor allem Fähigkeit der Dichtung, aber auch die Kritik, Kunstkritik. Und so, Ananda hat das Beispiel gebracht, sozusagen zu zeigen, dass diese Yogas nicht nur zur inneren Verwirklichung führen, sondern im Prinzip auch die äußeren Fähigkeiten oder eigentlich die inneren Qualitäten, bestimmte Dinge zu perfektionieren und zu entwickeln, begünstigen und die entsprechenden Energien halt öffnen und freisetzen.
So with this background, Sri Aurobindo, when he meditated, of course this meditation is something that he did much when he came to Pondicherry. From 1910 to 14, again till later also till 1918, but basically these 4 years he did an immense and intense tapasya, that means tremendous sadhana. And with this introspection, he finds a different layer of the human being. Not the 5 koshas that were given by the ancients. He found his own different system of the human being. Now, there are 2 systems he discovered. One he called the vertical, and the other he called the concentric. So he says the human being has got the mind, and beyond mind, he has got different levels of consciousness. What he calls the mind, the illumined mind, the higher mind, the intuitive mind, the overmind, and supermind. So he discovers each of these levels. And mind you, these levels were discovered for the first time. In ancient India, we did not discover these different steps. In ancient India, the rishis, the yogi discovered the mind, and then the Brahman, the supreme divine. But the in-between steps of the ladder were missing. And it is of great importance that Sri Aurobindo discovered these steps. Because for his philosophy of transformation, You see, this ladder is important because a ladder is one you can climb up, but also ladder is one you can climb down. So without this bridge, there wasn't possible the concept of transformation, of bringing down descent of the divine. That is one of the reasons why our yogas, be it in the West or India or East, we always spoke about the realization of the divine. But nobody ever said to bring down the divine down upon earth. Because if you bring the divine upon earth, then only the earth will be transformed. That what we said yesterday, day before, that the earth can become a heaven. How? Not by your effort and my effort, but by bringing the divine upon earth. So this ladder that Sri Aurobindo discovers was of prime importance. And upon this ladder, he builds the concept of transformation of the human body itself.
So, vor diesem Hintergrund hatte Sri Aurobindo in den Jahren 1910 bis 1914 eine sehr intensive Tapasya gemacht. Und er fand in dieser intensiven Tapasya, dass es neben den eben schon genannten fünf groben Ebenen eine Vielzahl von Zwischenschritten gibt. Er hat unterschieden zwischen vertikalen Ebenen im Menschen und konzentrischen Ebenen. Um ein Beispiel zu nennen, während die alten Traditionen nur zwischen mental und dann dem Brahman sozusagen dem höchsten unterschieden, hat Sri Aurobindo innerhalb des Mentals, des eigentlichen Denken, normalen menschlichen Mentals, noch verschiedene Ebenen gefunden, verschiedene Bewusstseinsebenen, die er nannte das erleuchtete Mental, dann das höhere Mental, das intuitive Mental, den Obermind, also das Übermental und schließlich das Supramental. Und diese Stufen, die verschiedenen Ebenen wurden durch Aurobindo erstmals beschrieben. Das war bislang in den indischen Traditionen so nicht der Fall. Das ist deshalb von so großer Bedeutung, weil sich auf diesen Stufen letztlich auch die Philosophie der Transformation findet, die im Integral Yoga wesentlich ist. Denn diese verschiedenen Ebenen stellen eine Brücke dar, die nicht nur den Aufstieg vom Bewusstsein in kleineren Schritten möglich macht, sondern vor allem auch den Abstieg des Göttlichen in die verschiedenen Ebenen. Und es deshalb nicht nur um die Verwirklichung des Höchsten geht, sondern um die Herabkunft des Göttlichen, genau eben durch diese verschiedenen Stufen, so dass letztlich die Erde transformiert werden mag und das Göttliche hier auf die Erde herabgebracht werden kann.
So that was the vertical system which was essential for Sri Aurobindo's future work of the transformation of the physical. Then we have the concentric circle. You see, there is this double human being. One is the vertical, the other concentric. The concentric is again very important because the outer circle, imagine in the concentric three circles, small, middle and the bigger circle. The outer circle consists of our body, life and mind, what we call the outer being. Then there is the inner circle, second circle, which consists of the subliminal. Now this is something again that is psychologists at present time are trying to get a little peep into this subliminal. But Sri Aurobindo describes this at great length, that there is a subliminal being. Now the third, the inner circle, is where there is the inner being. And then the fourth circle is there, the last one, which is called the psychic being or the soul. So in the concentric circles, there are four levels. One, the psychic being, second level the inner purushas, third is the subliminal, fourth is the outer being. Now you may ask the question, what is the subliminal? Now subliminal is the contact point between the individual and the universal. This is the most challenging and the most interesting part of the human being. You see, otherwise in psychology what we know is only about our mind, our behavior, our emotions, our body responses and reactions and all that. But that is just on the surface. But the subliminal is, if we can compare, say we have a mango fruit. Well, you have mangoes here, don't you? Yeah, you have. No? When you come to India, this is the season of mangoes, you will get the best mangoes. So in a mango, you see the skin. What are the three parts in the mango? The skin, the inner pulp, and then the seed is there. Now, which is the part that is the biggest, most concentrated is the pulp. So the mother explains, in the human being also, the subliminal is the highest and the biggest part, which we don't see, which we don't realize. And I think that I'm thinking with my mind, my heart is emotions, my body is actions. But actually, all that we have experiences of fundamental great ideas. If you are a great artist, a musician, a writer, a great businessman, he says all these ideas come from the subliminal. And we think that it is our mind which thinks. But in Sri Aurobindo's philosophy, it is surprising for some of you perhaps, if we say that the mind cannot create any ideas. The mind is only a receiver, like a television, it receives the channels, it receives the images. The TV does not produce the program, it only receives the wavelength. So all human minds are only receivers of these thoughts and ideas. So none of us can really think. And that is the first illusion that we should be away from. Thinking that I am a great thinker, these ideas are mine, this artist is mine. There is nothing mine. And it's important to know this, because in sadhana, in yoga, when we are supposed to say that I want to get rid of my ego. Ego means the sense of possession, the mind and the me. And if we were to tell you, even your thought is not yours, that already you see there's a detachment that comes in. That I've been thinking all this years that I am the thinker, the thoughts are mine, but spiritually thought is not yours. It comes from the level of ideas, our minds receive it. So this is how we have the external being which just receives, but the real creator is the subliminal. Now the subliminal is the creator because the connection is there between the subliminal and the universal. The mind cannot connect the universal, it's the subliminal which connects. So the subliminal becomes the most important part of yoga. I think it's too long.
Yeah, we have eben schon den vertikalen Ebenen befasst und dann haben wir auch jetzt die konzentrischen Ebenen erläutert. Diese konzentrischen Ebenen bestehen aus vier Kreisen. Das ist einmal das äußere Wesen, das uns allen bewusst ist, das ist der Körper, das Leben und das Mental. Dann gibt es dahinter eine sogenannte subliminale Ebene.
Kannst du das ein bisschen näher erläutern, dieses subliminale?
Also das, Anna hat es dann ein bisschen erläutert.
Ach, cool.
Vorsicht, guck. Das ist jetzt nur die Kategorisierung. Es gibt eine subliminale Ebene, das ist ein inneren Kreis, wo sich das innere Wesen oder die inneren Boshas befinden und schließlich im Innersten das psychische Wesen oder die Seele. Und da war eben die Frage, was ist die eigentliche Kernfrage, was ist eigentlich das sogenannte Subliminale oder die subliminale Ebene. Die eine Kerndefinition ist die, das ist der Kontaktpunkt zwischen dem Individuellen und dem Universalen. Das ist damit eigentlich der, also der interessanteste Teil im menschlichen Wesen ist. Nanda hat das am Beispiel der Mangofrucht erläutert, wo man gesagt hat, es gibt also die Haut der Frucht und dann gibt es eigentlich den ja, die Frucht selbst und in der Frucht selbst nochmal die Samen. Und dieser zweite Teil entspricht sozusagen der subliminalen Ebene und er nimmt den weitaus größten Teil des gesamten Komplexes ein. Das ist also mit Abstand der größte und das ist der Teil, den wir nicht sehen. Das ist also der Unterschied im Gegensatz zum äußeren Wesen. Das ist der Teil, aus dem letztlich alle grundlegenden Ideen stammen und auch Inspirationen stammen. Also wenn man bestimmte Inspirationen hat im künstlerischen Bereich oder ähnlichen, dann stammt die nicht aus unserem denkenden Mental, wie man normalerweise annehmen mag, sondern sie kommt aus dieser subliminalen Ebene nach vorne und manifestiert sich nur in unserem Mental. Und da hat Ananda eben einen großen Wert drauf gelegt, das nochmal klar zu machen, dass unser Mental eigentlich immer ein Empfänger von Ideen ist und kein Schöpfer von Ideen. Ebenso wie ein Fernseher, der nicht selber das Programm produziert, sondern letztlich nur der Empfänger ist. Niemand kann also eigentlich selbst denken. Das ist an sich eine Illusion. Und deshalb muss diese Idee, das ist meine Idee, das ist meine Inspiration oder meine Intuition, ist eigentlich das Erste, was in diesem psychologischen Konzept weichen muss oder ersetzt werden muss. Und da der Begriff Ego, von dem man so viel spricht, eigentlich nichts anderes ist als ein Sinn, etwas zu besitzen oder selber etwas zu haben, dann ist dieser Schritt, sich davon schon mal zu trennen und zu sagen, das sind nicht meine Gedanken und sie sind nicht von mir entwickelt worden, das ist schon mal der erste Schritt von einer gewissen Abspaltung oder sagen, Zurücktreten von dem eigentlichen Ego. Also es ist also immer das größere Wesen, das empfängt, und das subliminale Wesen, das der eigentliche Schöpfer ist, da dieses subliminale Wesen den Kontakt zu universalen Kräften hat.
Now, this is a very interesting psychological point which helps us in the sadhana. Sadhana, what I mean is trying to get rid of the ego in the first stage. Now, the very fact that I said this is not my idea. Now, extend this further. Then I say this is not my emotion. All the feelings are also not mine. Especially, you know, we have this question of anger, jealousies, passions, desires. Now, when we want to purify ourselves of all this, apply the same thing. Because the anger also is not mine. It doesn't stay within me. So there is the level of these emotions, again from there it comes down into our vital. So ultimately what we see is that the human being is only a kind of an empty TV set. Everything he receives, the emotion, the thought, the vibration, the anger. Now when we want to get rid of anger, etc., I mean many psychologists have told us many things. But now here you see it's so simple that if it's coming from outside, let me stop. Let me not make it come in. Like in meditation, what do? We say the thoughts are coming from outside. If you sit for meditation, you will see that the mind becomes a complete supermarket of ideas. All kinds of things come in, all brand ideas come in. So if the thoughts are coming in, what Sri Aurobindo and the mother would tell us is, stop them at the entrance door itself. Don't let the ideas come. Now similarly anger, similarly your desire, similarly your passions. If you don't want to be a victim of all this, you stop them before they come into your being. Now what do I mean by before they come into the being? You see, we have said we have different layers, the koshas. Annamaya, pranamaya, manomaya. So they enter these koshas, these levels or these layers, and one by one when they enter into these layers, the last layer is the physical, and once they enter the physical, then it becomes an illness, then it becomes an anger, then it becomes a passion. But before that there are two more layers. So what our integral yoga would tell us is that if we are conscious of these layers, we can stop anger there, if we can stop the disease there, we can stop everything, passion there, and let them not come into my physical body. So this becomes a very useful psychological point of gaining your health, purification of your desires, anger, passions, etc., and of your silencing of your mind also. So this is a completely different angle of looking at sadhana, and this is the real psychology that we can practice. It is not, I'm not telling you about the yoga of aspiration and rejection, but this is a thing that we can do on a day-to-day basis.
Wenn man die Sadhana, also den Yoga-Weg, gleich als erste Stufe darin beschreibt, dass es darum geht, zunächst sich von dem Ego zu befreien, dann kann man das, was eben gesagt wurde, sehr schön als Grundlage nehmen. Nämlich, dass zunächst mal, dass die Idee nicht meine ist, ist auf der mentalen Ebene schon mal ein erster Schritt, von dem Ego zurückzutreten. Das Gleiche ist dann schlüssigerweise eigentlich auch möglich für die Gefühle. Man kann auch sagen, das, was da kommt, ist eigentlich nicht mein Gefühl, es ist das, was von außen kommt. Man kann so versuchen, sich letztlich auch von den Gefühlen zu reinigen. Ein anderer hat es mit den Menschen, die im Zusammenhang mit einem Leer- und einem Fernsehset verglichen, in dem Sinne, dass wir eigentlich alles empfangen, von außen und von dem Prinzip, auch zum Beispiel Ärger, wo man eigentlich die Wahl haben könnte, wenn man die Wahl hat, diese Dinge in sich hineinzulassen oder sie nicht in sich hineinzulassen. In der Meditation nimmt man zum Beispiel sehr deutlich wahr, also dass das Mental eigentlich zu einem Supermarkt von Ideen wird. Also sobald man da in die Stille geht, plötzlich der Kopf voll mit Gedanken ist, die man normalerweise so nicht realisieren würde. Und dass es auch möglich ist, diese Gedanken am Eingang sozusagen zu stoppen. Und das geht letztlich auch auf der emotionalen Ebene. Was bedeutet aber dieses Stoppen? Der Prozess ist im Prinzip so, dass man eben die verschiedenen Körper genannt, also die verschiedenen Stufen, dass die Energie von außen in die verschiedenen Ebenen eintritt. Und erst wenn dieser Anstoß, der von außen kommt, die Ebene des Physischen erreicht oder dort eintritt, dann kommt es zur Krankheit oder zur Manifestation von Krankheit oder zur Manifestation von Ärger oder von bestimmten Gefühlen. Und wenn man sich diese anderen Körper, die da vorliegen, die es also zuerst sozusagen in Richtung physischen Körper eintritt, bewusst wird, dann bietet sich damit auch die Möglichkeit, das bewusst zu stoppen. Und das kann durch die Bewusstwerdung tatsächlich zu einer, ja, Tag für Tag zu einer täglichen Praxis werden und damit tatsächlich auch ein wichtiger Schritt in Yoga sein.
You see, this is of course what we said about the subliminal. Now we go to the third level, which is a ring of the inner being, as we said. Now what is this inner being? This consists of, again, the Annamaya, Pranamaya and Manomaya Purushas. Now there's a little difference, this is a little terminology that may be a little disturbing. But there's a difference. Kosha means the layers outside of my physical. Purusha is the divinity within. So we have the same Annamaya Purusha is there, that is the physical Purusha, the mental Purusha, the life Purusha. Now I'll explain this little later, I'll come back to that. So these are the three levels of Purusha on the physical level, on the life level, on the mind level. So if I had a paper, maybe I could have explained that. Can I give me a little graph on paper? I'll get it once, I'll show you. In the paper. Oh, you need a pen?
Yeah,
depending on
your talk, I need one.
Now, just do the diagram to help you. Now this is the fourth level, or the fourth circle you can say. Now this is consisting of the physical, the life and the mind. This fourth circle. So which is purely what we see externally, we are aware of that. Physical, life and mind.
Now there is this inner circle which we said is the subliminal.
The same like the pulp.
Like the pulp. The subliminal also has got a subtle physical, subtle life and subtle mind. What's interesting is that these are represented within also. It's not just my thinking mind. There is a subtle mind also which receives intuitions from the universal. Yesterday I was speaking to a person here who is a conductor, music conductor, and he loves Wagner. And you see people like Wagner, we have Beethoven, we have Mozart, we have Tchaikovsky. Mother told us that these people actually were not musicians in the normal sense. But they connected in their subtle life and mind with this universal. You see, this is the whole beauty of the subtle physical, that it connects to the universal. There is a direct linking. So if you are a great poet, the poet comes from the level of poetry. There's a level of music. There's a level of art. So we have only to directly connect ourselves, and that is what the subliminal does, connects you to the universal. Now next we have the third level we call as the inner being, which is the Annamaya Purusha, Pranamaya Purusha and Manomaya Purusha. Purusha is the divine being. And there are again these three Purushas here, one after the other, who are now controlling the physical Purusha, Annamaya Purusha, control the physical. The Pranamaya Purusha controls the life. And the Manomaya Purusha controls the mind, controls influences. And the last thing, the inmost, is the psychic being, or what we call in our usual term, the soul. So this is the concentric being of the human personality. And this is again a discovery of Sri Aurobindo. What we have seen in Indian psychology, we did not have this. Indian psychology, we spoke about the outer being, we spoke about the inner Purusha, and we spoke about the psychic being, or the soul, they call it the Atman. So they said you must get the knowledge of the Atman. And the subliminal and this was missing even in Indian psychology. This is again Sri Aurobindo's contribution to integral psychology. Now, I think we
can. Also vielleicht nochmal zurückkommen zu den subliminalen Ebenen. Ne? Also wir haben ja diese vier konzentrischen Ebenen. Die äußere Ebene war das äußere Wesen, da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Dann hat Ananda nochmal die zweite Ebene aufgegriffen, also diese subliminale Ebene. Und auch da nochmal darauf hingewiesen, dass jede dieser inneren Ebenen jedenfalls auch diese Dreiteilung hat zwischen mental, Leben und Leben und dem physischen. Das heißt also, dass auf der subliminalen Ebene sich auch noch drei verschiedene, wenn man die drei unterscheiden muss, den subtilen physischen, dann der subtilen Lebensebene und der subtil mentalen Ebene. Und das ist die Ebene, die sozusagen die Intuitionen aus dem, wie wir eben schon gesagt haben, die Intuitionen aus dem Universalen sozusagen empfängt und umfasst. Da hat er das Beispiel der Komponisten und Dichter gebracht, die sich über diese subliminale Ebene eben mit dem Universalen und dort auf dem Universalen mit der Ebene der Musik oder mit der Ebene der Kunst oder Dichtung verbunden hatten. Dann kam mir die dritte Ebene, also diese innere Ebene, das ist der Ring des inneren Wesens. Und auch der Ring besteht sozusagen wiederum aus dieser Dreiteilung, nämlich dem Mentalen, dem Emotionalen und dem Physischen, aber hier nicht mehr in Form der äußeren Wesenheiten, sondern der sogenannten Purusha. Das heißt, auf dieser Ebene unterscheidet man zwischen dem mentalen, emotionalen und dem physischen Purusha, wobei Purusha für das Göttliche, für das innewohnende Göttliche steht. Und sozusagen von dort der jeweilige Purusha die entsprechende äußere Ebene in gewisser Weise kontrolliert oder zumindest beeinflusst, je nach Bewusstseinsgrad. Ananda hat dann nochmal herausgestellt, dass das eigentlich der entscheidende Unterschied auch war zur bisherigen indischen Psychologie, dass diese zwar das äußere Wesen kannte, den Purusha und auch den Atman, sozusagen die Seele, aber eben nicht diesen großen Bereich Subliminals umfasst hat.
A cross section of this and give you a different understanding. You see, if I say that this is the psychic being, now this would be the inner being consisting of three layers of the Annamaya Purusha, Pranamaya Purusha and Manamaya Purusha. And then we have again three layers of the subliminal. We have the subtle mind, subtle light and subtle mind, physical. Then we have the outer. The outer being, again that is the mind, light and physical. So we have four layers. This is the outer, the subliminal, inner and the inmost. So you see 1, 2, 3, 4. This is the inner personality of the human being. Now what is important here that I want to tell you is that till here, that means the inmost and the inner, they belong what we call Purusha. And stage 1 and 2, the outer and the subliminal, they belong to Prakriti. Prakriti or nature. So this is the division that the Sankhya philosophy had told us, but not in this clarity. For sure, Buddha brings in a wonderful clarity. So this is the outer being, the Prakriti. This is the inner being, the Purusha. Now this whole yoga is a play between Purusha and Prakriti.